Trailing ist für mich immer was ganz Besonderes, in diesen heiligen Hallen wieder sein zu können, wo ich 1980, 81 mein Theologiestudium begonnen habe. Hebraikum, Graecum haben wir alles hier bestritten, in diesem Gemäuer viele, viele wertvolle Kontakte geknüpft. Und gerade hier im Vorfeld dieses Gebäudes irgendwo, es war natürlich architektonisch alles noch ganz anders gestaltet, haben wir dann oft die Bibelarbeiten von Pastor Kemner hören können. Das waren auch immer besondere Erlebnisse und umso mehr freue ich mich, heute hier zu sein. Und ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich nur so kurz in diese Konferenz reinplatze. Ich hatte das dem lieben Bruder Strickert schon gleich bei seiner Anfrage gesagt, dass es anders nicht möglich sein wird an dem Montag hier, aber wir wollen diese Zeit wenigstens intensiv nutzen und ich hoffe, dass das doch ein kleiner Beitrag sein kann, auch zum Gang hier all der Überlegungen und Perspektiven in dieser spannenden Situation, einen Tag nach der Wahl. Mein Thema, das mir aufgetragen wurde, lautet aus der Zeitgeschichte lernen und ich möchte beginnen mit 5. Mose 32, Vers 7. Wo der Mose sagt, gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre, von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden, deine Ältesten, die werden dir es sagen. Gedenke der vorigen Jahre. Ein berühmter Theologe, Karl Heim, hat seine Autobiografie unter diesem Titel veröffentlicht. Ich gedenke der vorigen Zeiten. Der Mann, der hier redet, der weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Die Verantwortung für sein Volk, das spürt man in diesen Zeilen, die lastet zentnerschwer auf seinen Schultern. Und die spannende Frage ist, was wird er ihnen gewissermaßen als eiserne Ration in dieser Situation mit auf den Weg geben? Und das Erste, was wir in diesem Kapitel 32 finden, ist die Aufforderung in Vers 3, wo er sagt, gebt unserem Gott allein die Ehre. Das ist das Erste, gebt unserem Gott allein die Ehre. Und die zweite Aufforderung folgt dann in Vers 7 und lautet, studiert die Geschichte. Gedenket der vorigen Zeiten und habt Acht auf die Jahre. Und wenn man dieses 5. Buch Mose durchscannt auf diese Frage hin, dann entdeckt man 16 Mal den Imperativ zur Erinnerung, die Geschichte nicht zu vergessen. Das beginnt in Kapitel 4, Vers 9, wo es heißt, hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und das mündet dann in diesen Schwanengesang des Mose, in diese letzte große Rede, die er seinem geliebten Volk gewissermaßen als Vermächtnis hinterlässt, gedenke der vorigen Zeiten. Diese Kraft der Geschichte, des Befassens mit Geschichte, haben auch andere erkannt. Wer die Vergangenheit beherrscht, oder kontrolliert könnte man auch übersetzen, der beherrscht die Zukunft. Sie wissen, von wem das stammt, George Orwell, 1984, der damit sagen wollte, wenn wir uns mit Geschichte befassen, dann handeln wir mit heißer Ware. Dann geht es immer auch um Macht über die Zukunft. Und darum haben alle totalitären Regime versucht, das wird auch Stefan Kuhn sicherlich bestätigen, die Deutungshoheit über die Geschichte ihres Volkes zu erobern. Denn wie ein Volk sich selbst versteht, etwa was seine Identität ausmacht, seine nationale Identität, wie es seinen Platz in der Welt auszufüllen versucht, das hängt nicht zuletzt von seinem Geschichtsverständnis ab. Ja, ich kann nicht sehr viel langsamer sprechen, weil Sie ja alle was zum Abendessen haben wollen. Also, auf wessen Schultern stehen wir? Das ist die Frage. Und das gilt nicht nur für ein Volk, sondern das gilt auch für den Einzelnen. Ob er sich verankert weiß in einer bedeutsamen Tradition oder ob er als Individuum völlig dem Moment ausgeliefert ist und nichts anderes weiß als das, was die aktuellen Machtverhältnisse und die aktuellen Medien über ihn behaupten. Das ist immer die Frage, was weiß ich über mich? Das hängt sehr stark, davon hängt sehr stark ab, wie dieser Einzelne agiert. Denn wir wissen ja, dass Orwells berühmte Sätze auch noch eine Fortsetzung haben. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Aber dann kommt das Entscheidende eigentlich. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Oder wie er es nun selbst formuliert hat, who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Das heißt, in einem totalitären Kontext entscheidet die Macht nicht nur über das Recht, sondern sie entscheidet auch darüber, was als geschichtliche Wahrheit gefälligst zu gelten hat. Geschichtsdeutung als eine Form von Herrschaftsausübung. Und schon deshalb können wir uns als Christen dem Streit um die Wahrnehmung der Geschichte überhaupt nicht entziehen. Gedenke der vorigen Zeiten. Und wir werden sehen, dieser Imperativ aus 5. Mose 32, der betrifft nicht nur die ferne Geschichte, sondern er betrifft auch die jüngere und jüngste Geschichte. Und damit sind wir bei unserem Stichwort, eben Zeitgeschichte. Ich werde versuchen, das in drei Punkten zu gliedern. Aus der Zeitgeschichte lernen ist das mir aufgetragene Thema. Punkt 1, der Furor der Zeitgeschichte. Also die Dramatik, die Wucht, auch das verletzende Potenzial, das Zeitgeschichte hat, wie wir gleich sehen werden. Dann im zweiten werden wir Fallbeispiele christlicher Zeitgeschichte betrachten, im Wesentlichen zwei. Und im dritten, der wird dann sehr kurz vom Abendessen ausfallen, Folgerungen aus der Zeitgeschichte. Also wir beginnen mit dem Furor der Zeitgeschichte, der Wucht, der Dramatik, der Leidenschaft, die bei diesem Zugang zur Geschichte kaum vermieden werden kann. Zeitgeschichte, das ist also jene Geschichte, die uns bekannte Zeitzeugen oder sogar wir selbst noch miterlebt haben. Das ist Zeitgeschichte. Der Gattungsbegriff, der kommt wahrscheinlich aus dem Englischen, Contemporary History. Da gibt es auch noch eine französische Fassung dazu, L'histoire contemporaine. Also das, was jetzt so nahe dran ist. Es gibt verschiedene Interpretationen. Ein Historiker, der das 1915 schon mal versucht hat. Also es ist in der Geschichtswissenschaft als Epoche gewissermaßen noch keine so alte Disziplin. Justus Haashagen, der bezeichnete Zeitgeschichte als nähere Fortgeschichte, Vorgeschichte des gegenwärtigen Zustandes. Oder dann die klassische Definition von Hans Rothfels 1953. Das war gewissermaßen der Nestor der Zeitgeschichtsforschung, wenn man so sagen will, in Deutschland. Er hat gesagt, Zeitgeschichte, das ist die Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung. Die Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung. Die farbigste Erklärung aber verdanken wir meines Erachtens Barbara Tuchmann. 1964 in einem Aufsatz, Sie lachen schon, während es hier erscheint, Zeitgeschichte, das ist Geschichte, während sie noch qualmt. Das sagt eigentlich alles. Und das macht auch den Furor der Zeitgeschichte aus. Und das macht es nämlich umso riskanter, wenn die Geschichte noch qualmt, weil eben viele Protagonisten noch am Leben sind. Weil man selbst möglicherweise, wir haben es bei Stefan Kuhn gehört, verstrickt ist in die Geschichte, sei es als Täter oder als Opfer. Und deshalb haben viele ein Interesse daran, diese zeitgeschichtliche Betrachtung zu unterbinden, bevor sie noch richtig in Fahrt kommt. Klassisches Beispiel, an dem wir das sehen, ist natürlich die Frage der Corona-Aufarbeitung. Und da machen manche aus der Not eine Tugend, indem sie einfach fordern, man soll doch jetzt gemeinsam nach vorne schauen, anstatt in alten Wunden zu bohren. Das klingt dann sehr geistlich, es gelte doch alte Gräben zuzuschütten und nicht mehr im Vergangenen nachzugraben. Sie kennen das alle. Die Bibel lehrt uns aber einen gründlichen, einen reflektierten Umgang mit unserer Geschichte. Als Mose weiß, dass sein Abschied naht und er diese Verantwortung für sein Volk wirklich zentnerschwer auf seinen Schultern Lasten spürt, da hält er ihnen diese große Rede und sein Imperativ, das ist hochinteressant, sein Imperativ betrifft eben nicht nur die ferne Geschichte vergangener Jahrhunderte, sondern die jüngere und jüngste Geschichte. Wenn man dieses Kapitel dann näher anschaut, dann sieht man, dass Mose vor allem den Zeitraum der letzten 40 Jahre thematisiert. Also von heute bis 1985, wenn Sie so wollen. Ja? Das ist die Zeit. Und Mose überlässt deren Dokumentation und auch vor allem deren Interpretation nicht dem freien Spiel der Kräfte. Nach dem Motto, ja, mal sehen, wie die Leute dann darüber denken werden. Sondern Mose übernimmt das, was ich hermeneutische Verantwortung nennen würde. Er versucht alles, um auch die jüngere Geschichte richtig zu verstehen und richtig zu interpretieren, richtig zu deuten. Geschichte ist ja immer auch gedeutete Geschichte. Aber es ist immer die Frage, wird sie geframed und manipuliert oder wird sie erhellt? Und in der Bibel haben wir eben den Vorteil gegenüber aller anderen Geschichtsschreibung, dass diese Geschichtsschreibung von Gott selbst autorisiert ist. Das unterscheidet unter anderem, das unterscheidet diese Geschichtsdokumente von allen anderen. Hier haben wir die von Gott autorisierte und deshalb in jedem Fall wahre und zutreffende Deutung der Geschichte. Bei allen menschlichen Geschichtsquellen, auch Geschichtsquellen der Kirchengeschichte, müssen wir immer kritisch das Ganze prüfen. Aber hier bei dieser Deutung sind wir auf sicherem Boden. Und wir brauchen Zeitgeschichte. Warum? Weil ein Volk für seine Zukunft nur gerüstet ist, wenn es seine Vergangenheit realistisch einordnet. Und wer Leute manipulieren will, versucht in der Regel alles, um sie ihrer Geschichte zu entfremden. Das war kein Zufall, dass die Frankfurter Schule systematisch den Geschichtsunterricht aus den Schulen verbannt hat. Weil das nämlich ihren ideologischen Zugriff umso mehr erleichtert. Und so hat es schon in einem berühmten Zitat der amerikanische Philosoph George Santayana formuliert. Er sagte diesen berühmten Satz: Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Dieser Satz stammt von ihm: Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. 1905 hat er es gesagt. Und Alexis de Tocqueville, der berühmte Politologe oder Soziologe, wie man ihn nennen will, hat es so gesagt: Seit die Vergangenheit aufgehört hat, ihr Licht auf die Zukunft zu werfen, irrt der menschliche Geist in der Finsternis. Seit die Vergangenheit aufgehört hat, ihr Licht auf die Zukunft zu werfen, irrt der menschliche Geist in der Finsternis. Also, es geht um Zukunftsbewältigung. Das hat Orwell kapiert, das hat Mose betont, das unterstreicht Santayana. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, neben der Zukunftsfähigkeit, einen zwingenden Grund, warum wir uns mit der Zeitgeschichte auseinandersetzen müssen und im Fall von Corona uns auch dieser Aufarbeitung stellen müssen. Die Zeitgeschichte ist kein Vakuum. Das heißt, wenn wir schweigen, reden andere ja trotzdem umso lauter und kämpfen um die Herzen unserer Zeitgenossen. Es ist darum für eine Gesellschaft und für eine Gemeinde oder eine christliche Gemeinschaft höchst folgenreich, welche Deutung ihrer Geschichte sich durchsetzt. Ein Beispiel, das uns allen sehr lebendig vor Augen steht, ist die moralische Selbstgewissheit der SED, die in ihrer Häutungsform der 20er Jahre gestern über 8% geholt hat. Das hat etwas mit dem Umgang mit Zeitgeschichte zu tun. Ja? Also die so und so vielte Fortsetzung der SED mit dem Vermögen der SED, das hat gestern über 8% geholt. Und es findet bis hinein in die Reihen der CDU Anerkennung als demokratische Partei. Wie geht das? Das ist ein Paradebeispiel für die zerstörende Wirkung versäumter Zeitgeschichte. Je mehr die Erinnerung an die Todesmauer verblasst, mehr als 320 Todesfälle an der Grenze selbst, Bruder Schneider wird uns da vielleicht noch etwas genauere Daten liefern können. Und man muss beachten, das ist zumindest die Zahl, die ich gefunden habe, dass 80% der Fluchtversuche im Vorfeld bereits abgefangen wurden. Also die gehen in diese Zahl gar nicht ein, was in der Regel drastische Konsequenzen für die Verhafteten hatte. Meine Großeltern haben in Thüringen gelebt. Ich war als Kind schon regelmäßig dort. Ich weiß da wirklich, wovon ich rede. Dann die Unterdrückung, die Staatsverbrechen, die Morde an der Mauer, die totalitäre Diffamierung abweichender Meinungen, die Umerziehungsanstalten für Jugendliche, wie zum Beispiel in Torgau. Je mehr die zeitgeschichtliche Erinnerung an das DDR-Regime verstummt, umso leichter wird es den Vertretern dieses totalitären Denkens gemacht, heute die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das ist eng miteinander verknüpft. Der Verzicht auf eine seriöse Zeitgeschichte oder die Hinnahme ihrer Manipulation rächt sich immer. Und ein ganz konkreter, wichtiger Schritt, ich will das nur mal in Erinnerung rufen, weil es so schnell vergessen wird, zu dieser Normalisierung der DDR-Realität war die Entmachtung des Historikers Hubertus Knabe. Hubertus Knabe, einer, der wirklich, hier fehlt jetzt das, ich habe das reingesetzt, irgendwie hat das hier nicht, ist das verschwunden, egal. Wagenbrücken? Nee, ist ein anderer. Ein anderer da. Also, Sie müssen sich jetzt hier Hubertus Knabe vorstellen, so schmales Gesicht, blonde Haare, promovierter Historiker. Er ist wirklich der Experte eigentlich bei der zeitgeschichtlichen Aufarbeitung der DDR-Diktatur. Hubertus Knabe wurde schon 2018, und jetzt wird das in Ihren Erinnerungen wieder rumoren, durch eine Intrige als Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen gefeuert. Hohenschönhausen, das war eine intensive Gedenkarbeit, die dort geschah an die Verbrechen der Stasi. Und die Protagonisten dieses Vorgangs 2018, damals waren der linke Staatssekretär Lederer im Verein mit Merkels Kulturstaatssekretärin Monika Grütters. Das war ein ganz wichtiger Baustein zur Zerstörung und Umdeutung der Zeitgeschichte. Ein Mosaikstein unter vielen. Und erst diese Umdeutung der historischen Wahrheit macht es möglich, na, wenn man so will, alte Stasi-Methoden durch die Hintertür wieder einzuführen, ja? Nämlich, und das kennen Sie alle, die Kritik an den Herrschenden als Hass und Hetze zu diffamieren. Bereits 2018 schrieb der Schriftsteller Ulrich Schacht, ist dann leider in dem Jahr auch verstorben, der in der DDR selbst ab 1973 drei Jahre im Gefängnis saß wegen staatsfeindlicher Hetze, bis die Bundesrepublik ihn dann freikaufte. Bereits 2018 wies Schacht darauf hin, dass manche alte Stasi-Kategorien inzwischen eine zweite Karriere machen würden. Und er schrieb einen Artikel unter der Überschrift Kritik heißt jetzt wieder Hetze. Kritik heißt jetzt wieder Hetze. Und darin sagt er wörtlich, Zitat, der Stigmatisierungsbegriff Hetze promoviert zum gnadenlosen Kampfbegriff. Er ist inzwischen zur rhetorischen Allzweckwaffe des Fortschrittsblocks bei der Bekämpfung des Rückschrittslagers geworden. Es trifft prominente Abweichler aus Politik, Medien, Kultur und Wissenschaft, ebenso wie den unbekannten Mann und die Frau in der Protestdemonstration auf den Straßen. Zitat Ende. Und genau das, erinnert Schacht, sei auch im Strafgesetzbuch der DDR die Hauptwaffe gewesen, mit der die gewaltfreie Opposition bekämpft wurde. Nämlich dieser berühmte Paragraph 106, überschrieben mit den Worten staatsfeindliche Hetze. Hat Frau Faeser fast wörtlich übernommen. Und das Ganze richtete sich gegen, Zitat, subversive feindliche Angriffe. Drei Jahre später, 2021, hat dann der Verfassungsschutz einen Tatbestand geschaffen. Der Protagonist hat es gestern nicht in den Bundestag geschafft. Das kann der Bundestag verschmerzen. Also, drei Jahre später hat der Verfassungsschutz einen Tatbestand geschaffen, der sich nicht zuletzt gegen bestimmte Kritiker übergriffiger Corona-Maßnahmen wie Stefan Kohn und andere richtete. Und die Behörde hat gar keinen Hehl daraus gemacht, dass man damit ja auch die Corona-Kritiker meinte und andere natürlich, nämlich man hat geschaffen den Tatbestand der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates. Der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates. Das ist sozusagen das Instrumentarium, um diesen Hass- und Hetzeparagraf in Anschlag zu bringen. All diese Beispiele zeigen die Wirkkraft, den Furor, jetzt wissen Sie, was ich damit meine, der Zeitgeschichte. Wie verhält sich das nun im Hinblick auf die spezifisch christliche Zeitgeschichte? Zeigt sich auch da dieser Furor, und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt, Fallbeispiele christlicher Zeitgeschichte. Ich möchte zwei Fälle hier kurz beleuchten. Der erste Fall trifft die Epoche des Nationalsozialismus. Die Gemeinde Jesu verdankt jener Zeit bewegende Vorbilder, die dem Druck des Bösen und der Machtverhältnisse mit einem mutigen Christuszeugnis entgegentraten. Wie zum Beispiel, erkennen Sie den? Das ist Johannes Busch, genau. Der Pfarrer aus dem Ruhrgebiet, sein Bruder Wilhelm Busch, der auch dann ein sehr anrührendes Buch über Johannes Busch geschrieben hat. Paul Schneider, Friedrich von Bodelschwingh, der Jüngere, Dietrich Bonhoeffer darf hier nicht fehlen in dieser Aufzählung oder auch Walter Michaelis. Sie alle sind Beispiele jener, die wirklich für die Freiheit der Verkündigung kämpften. Sie übertraten Predigtverbote, aber sie verteidigten auch ihre gefährdeten und vulnerablen Zeitgenossen. Sie erhoben ihre Stimme für die verfolgten Juden oder sie kämpften wie Bodelschwingh für das Lebensrecht der geistig Behinderten gegen das Euthanasieprogramm der Nazis. Diese Brüder dienten dem allmächtigen, heiligen Gott, der selber die Wahrheit ist und die Gerechtigkeit. Und deswegen konnten sie das nicht einfach trennen. Und sie konnten deshalb auch nicht schweigen, als die Machthaber ein Klima der Lüge etablierten, in dem die Gerechtigkeit systematisch in Ungerechtigkeit verkehrt wurde und das Recht in Unrecht. Wilhelm Busch hat dazu einiges geschrieben über diese von der Lüge geprägte geistige Situation in seinem Buch Freiheit aus dem Evangelium. Das empfehle ich sehr, zum Verständnis dieser Zeit zu lesen. Sie finden dieses Buch zum Beispiel in dieser gelben Reihe der gesammelten Werke, aber auch an anderer Stelle. Freiheit aus dem Evangelium, da beschreibt er das. Und demgegenüber, also gegenüber diesen Protagonisten, gab es weite Bereiche der sogenannten Gläubigenkreise des Pietismus, der freien Gemeinden, auch der Brüdergemeinden. Wir würden sagen, ein weites Feld des Evangelikalismus, das zu den besonderen Nöten dieser Zeit, die ja ihre Zeit war, ihre Epoche, geschwiegen hat. Sie weigerten sich, Stellung zu beziehen. Sie sind aus der Öffentlichkeit abgetaucht, wenn sie nicht sogar ihre mutigen Brüder kritisiert und angegriffen haben, die es wagten, Lüge und Unrecht zu benennen. Johannes Flaum schreibt dazu einiges in seinem Buch Mut für Morgen, Nachfolge im Gegenwind, ab Seite 205. Schon damals, interessant aus der heutigen Zeit betrachtet, schon damals gab es diese beiden großen Verbände, mit denen sich die, ich sage mal, die bibeltreue Gemeinde weithin identifizierte. Heute haben sie bei weitem nicht mehr diese Bedeutung und schon gar nicht mehr diese grundsätzliche theologische Ausrichtung, nämlich die Deutsche Evangelische Allianz und der Gnadauer Gemeinschaftsverband. Die Allianz schwieg sowohl zur Machtergreifung Hitlers als auch zur Ernennung des Ideologen Rosenbergs zum Reichsschulleiter. Die Evangelische Allianz hielt Abstand von der bekennenden Kirche und vermied jeden Konflikt mit den Machthabern. Ein führender Allianzvertreter konstatierte dann später im Rückblick, nämlich Friedrich Heidmüller, in einem Buch, das 1950 veröffentlicht wurde, also noch ziemlich nah dran war, aus 40 Jahren Dienst am Evangelium. Da schreibt er, man wird sagen müssen, dass der Weg der Evangelischen Allianz im Dritten Reich nicht nur schwierig, sondern auch schuldhaft war. Als man sich ferner vom Weg der bekennenden Kirche betont absetzte und alle die Miet, die infolge ihrer freimütigen Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes der Bestrafung durch die Gestapo verfallen waren. Zitat Ende. Man wollte also da möglichst auch jede Form von Kontaktschuld vermeiden. Der erste Vorsitzende des Gnadauer Gemeinschaftsverbands, nämlich Pfarrer Walter Michaelis, erkannte darin eine Verharmlosung der geistlichen Bedrohung und Michaelis verließ im April 1937 den Hauptvorstand der Allianz. Gnadau hatte sich im Unterschied zur Allianz bereits früh auf die Seite der bekennenden Kirche gestellt, was jedoch nicht verhinderte, dass einzelne Organisationen der Gemeinschaftsbewegung noch für lange Zeit offen mit dem Dritten Reich sympathisierten. Also Gnadau war nicht geschlossen in seiner Positionierung gegenüber den Nationalsozialisten. Ein Jahr nach Kriegsende hat dann die Deutsche Evangelische Allianz in ihrem ersten Flugblatt Folgendes formuliert. Der damalige Vorsitzende Walter Zils schrieb unter anderem, das steht noch nicht auf der Folie, wir beugen uns tief vor dem Herrn im Blick auf alle Not, die uns bedrückt. Wir bekennen, dass das Zeugnis der Evangelischen Allianz oft nicht klar und geistesmächtig genug gewesen ist. Wir sind den Mächten des Unglaubens in unserem Volk nicht stark und klar genug entgegengetreten. Auch darunter beugen wir uns, dass wir in den hinter uns liegenden Jahren nicht immer sofort den Irrtum jener Zeit klar erkannt und ihm ein kraftvolles, offenes Bekenntnis entgegengesetzt haben. So das Bekenntnis der Evangelischen Allianz damals. Für den Bereich der Brüdergemeinden hat zum Beispiel Gerhard Jordi, ein bekannter Historiker der Brüdergemeindegeschichte, Gerhard Jordi, J-O-R-D-Y, die Quellen aus jener Zeit gründlich ausgewertet und er hat im Hinblick auf das Verhalten weit gespannter brüdergemeindlicher Organisationen gegenüber den Juden Folgendes festgestellt. Zitat: Im Ganzen war die in den Kreisen der Brüder oft geäußerte Versicherung, dass man gegen die Juden keinen Hass hege und als Christ auch nicht hassen dürfe, und die Weigerung, sich an der Hasspropaganda Juden raus, Juden verrecke zu beteiligen, also diese Versicherung, war unter einem Terrorsystem das Äußerste, was man meinte, tun zu können. Und weiter schreibt Jordi, helfen konnte es den Betroffenen, den Juden, freilich nicht, wie es eben einem Ertrinkenden nichts nützt, wenn man ihm versichert, dass man nichts gegen ihn habe, aber keinen Finger rührt, um ihn zu retten. Dem ist nichts hinzuzufügen, denke ich. Das war das eine Beispiel. Und nun eine zweite Fallstudie, die jetzt sozusagen in die nähere Zeitgeschichte rückt. Und Sie ahnen schon, worum es geht, nämlich um die Corona-Zeit. Das ist also die jüngste Zeitgeschichte gewissermaßen. Ein Pastor und TV-Prediger aus Norddeutschland, Wolfgang Wegert, erklärte die kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen und den damit verbundenen Einschränkungen der Gottesdienste für überflüssig. Stattdessen ironisierte er Gemeinden, die bei Gerichten Klage dagegen einreichten, und er erklärte das Ganze schließlich, also diese ganze Aufregung darum, wie er sagte, für eine sich inzwischen selbst erledigende Aufregung. Also nach dem Motto, was war das überhaupt? Nach Ansicht dieses Predigers wäre in den Corona-Jahren im Hinblick auf die Situation der Gemeinde überhaupt nichts Aufregendes passiert. Also frei nach Shakespeare, viel Lärm um nichts. Shakespeare hat nicht er zitiert, aber das ist die Haltung. Und in einem anderen Zimmer haben wir gesagt, wie wunderbar ist doch so. Und da haben die Polizisten im Gottesdienst gesagt, hätte das Evangelium gehört. Und sie wären so freundlich gewesen. Das ist auch eine Form der nachträglichen Bewertung dieser Zeit, so in Idea Nummer 18 im Jahr 2022. Ein weiteres Zeugnis, das in diese Richtung zielt, sind Thesen, die die Evangelische Allianz im Juni 2021 veröffentlicht hat. Also wieder Allianz. Wenn Sie diese Thesen lesen, dann begegnet Ihnen dort, ja, man könnte fast sagen, eine Viktimisierung der bedauernswerten Mächtigen. Die hätten es ja nur wirklich schwer gehabt. Und sie seien von der Frustration und den Vorwürfen ihrer Bürger so belastet gewesen. Berechtigte Kritik kommt hier überhaupt nicht in den Blick, sondern lediglich, Zitat, geht es um verbale Randalierer, die in ein spalterisches Horn geblasen hätten. Also da findet die Allianz endlich mal klare Worte, nämlich für die verbalen Randalierer, die in ein spalterisches Horn geblasen haben. Deine Sprache verrät dich, und solche Sprache dürfte das Gewissen der Mächtigen eher einschläfern als schärfen. Und dazu passt, dass die Allianzvertreter das Narrativ von der nicht endenden Pandemie, Stefan Kohns Aussage, also dass sie dieses Narrativ von der nicht endenden Pandemie noch im Sommer 2021 kritiklos vom Staat übernommen und mit keiner Silbe in Frage gestellt haben. Aber es begann schon früher. Die Allianz hat bereits am 6. November 2020 Thesen zur Lage veröffentlicht. Und darin heißt es unter anderem folgendermaßen: Wir sind dankbar für politische Verantwortungsträger, die ernsthaft bemüht sind, die Bürgerinnen und Bürger durch Reduzierung der zwischenmenschlichen Kontakte zu schützen. Dieses Bemühen, also der sogenannten Maßnahmen, unterstützen wir durch die entsprechende Gestaltung des Gemeindelebens. Abstand. Und eine andere These lautete: Angesichts der Komplexität der Herausforderungen hüten wir uns vor leichtfertiger Kritik. Das hat der Stefan Kohn sich da erlaubt. Wir wollen durch Respekt gegenüber den Verantwortlichen und durch vermehrtes Gebet auffallen. Wir weisen Verschwörungstheorien und unsolidarische Verhaltensweisen ausdrücklich zurück. Vielmehr fordern wir Christen heraus, durch ihr Reden und Verhalten versöhnend in unsere Gesellschaft hineinzuwirken. Ja, das hätten wir uns von der Allianz auch gewünscht. Sie merken, wie aus diesen Zeilen doch eine gewisse Servilität spricht gegenüber den Mächtigen. Die armen, bedrückten Verantwortungsträger, die sich da verbalen Randalierern gegenübersehen. Und was wir hier finden, ist eben, das muss man sehr deutlich sehen, nicht nur ein Rückzug, sondern es ist mehr, es ist andererseits eine gewisse Anbiederung, verbunden mit der Kritik an den Brüdern, die anders gehandelt haben. Und ein Beispiel, an dem man das noch einmal sehr betrüblich festmachen kann, ist ein in jenen Tagen, im November erschien die zweite Auflage. Ich konnte jetzt nicht mehr erheben, wann die erste kam zwei Monate früher raus, aber das kann ich nicht genau sagen. Dieses Thesenpapier Jesus im Zentrum trotz Corona aus dem Jahr 2020. Als im Jahr 2020 die Diskussion aufbrach, wie die Gemeinden auf die Corona-Maßnahmen reagieren sollten, wurde dieses Thesenpapier im Lande verbreitet und es wurde unterschrieben von einigen bekannten Evangelikalen. Ich nenne mal einige Beispiele: Professor Stefan Holthaus, Direktor der Freien Theologischen Hochschule, Hartmut Jäger, Professor Friedhelm Jung, Michael Kotsch, Dr. Roger Libby, Matthias Lohmann von Evangelium 21, Professor Armin Mauerhofer, Karl-Heinz van Heiden, Johannes Vogel, Wilfried Plock und einige andere. Deren Namen stehen auch noch immer. Sie können das alles im Internet nachprüfen. Geben Sie einfach ein Jesus im Zentrum trotz Corona. Da ist also mir ist von niemandem bekannt, dass er sich da quasi hätte streichen lassen von dieser Unterschriftenliste. Und der Titel ist wie vieles andere in diesem Thesenpapier eine Selbstverständlichkeit, Jesus im Zentrum trotz Corona. Die brisanteste These aber, und da zeigt sich nach meiner Überzeugung das eigentliche Anliegen dieses Papers, findet sich in dem Satz, den ich Ihnen hier aufgeführt habe. Da heißt es, ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Und da heißt es weiter, zum Beispiel Scheidungsgesetze, Ehe für alle und so weiter. Das heißt, der Zeitgeist und die Ungerechtigkeit und der Frevel gegen Gottes Gebote müssen nicht bekämpft werden. So als könne man gewissermaßen, wenn ich das so sagen darf, im übertragenen Sinne, im theologischen Sinne, als könne man ohne diese Feindberührung leben. Das wäre so ähnlich, so haben es die Unterzeichner sicherlich nicht gemeint, das haben sie sich nicht bewusst gemacht, aber das läge in der logischen Konsequenz ihres Handelns. Also, solange ich nicht eigenhändig anfassen muss, wenn Juden in die Waggons verladen werden, um nach Auschwitz abtransportiert zu werden, solange ich nicht selber den Ofen anzünde, solange ich nicht selber der Lokführer bin, solange ich diese Menschenbrüder nicht in die Waggons färchen muss, muss ich mich auch nicht dazu äußern. Denn ich werde ja nicht gezwungen, mich schuldig zu machen. Oder vielleicht doch. Und dann hat man später, nachdem wir diese Thesen natürlich in die Diskussion gebracht haben, in die öffentliche Diskussion, hat man später einen klärenden Zusatz versucht, der das Ganze aber nicht besser machte. In diesem Zusatz heißt es dann, mit müssen nicht bekämpft werden, schließen wir nicht aus, dass sich Nachfolger Jesu im Rahmen demokratisch legitimierter Mittel engagiert und besonnen für biblische Werte einsetzen, zum Beispiel beim Schutz der Schwachen in unserer Gesellschaft. Hat man ein unverdächtiges Beispiel genommen. Und dann weiter, die Bibel erklärt es aber nirgendwo zu unserer Pflicht, die Regierung zu kontrollieren oder Widerstand gegen aus unserer Sicht fragwürdige Entscheidungen zu leisten. Außer wenn Christen gezwungen werden, gegen Gottes ausdrückliches Gebot zu handeln. Also, das heißt, wenn du nicht selbst gezwungen bist, in einer homosexuellen Partnerschaft zu leben, musst du auch deine Stimme nicht dazu erheben. Solange man dich nicht selbst zwingt, dein Kind abzutreiben, liegt es nicht mehr in deinem Verantwortungsbereich, dich damit auseinanderzusetzen. Und diese Erklärung hat dann eine sehr vielfache Rezeption im Evangelikalismus gefunden. Es gibt ein zustimmendes Interview im ERF mit einem der Protagonisten dieser Erklärung, Michael Kotsch, das Pro-Medien-Magazin sowieso hat das unterstützt. Sie haben auch diese Allianz-Erklärung unterstützt, der SCM-Bundesverlag und andere. Und dann folgte irgendwann nochmal der nächste Schritt, nämlich in einem Interview mit dem Pro-Medien-Magazin vom 12.12.2020. Hieß es dann in der Überschrift zu einem Interview mit Michael Kotsch, viele Corona-Gegner haben sich in selbstverstärkende Parallelgesellschaft zurückgezogen. Sie merken, das ist jetzt die Pathologisierung. Ja? Also die haben nicht nur die falsche Meinung, sondern dass sie noch da so frech sind, diese falsche Meinung zu äußern, hängt damit zusammen, dass sie sich im Grunde genommen zurückgezogen haben in fragwürdige Parallelgesellschaften und nicht mehr offen sind, am Diskurs der Gesellschaft teilzuhaben. Also wer hier nicht offen war, sich dem Diskurs zu stellen, waren eher die Verfasser dieses Papiers. Wir haben das nämlich später nochmal versucht. Christian Rosenberg weiß das, er war nämlich auch dabei. Wir beide zusammen mit Professor Henrik Ulrich, dem Vorsitzenden von Wort und Wissen, er ist ja Radiologe, haben wir in einem Kreis von Brüdern, zu dem auch eben unter anderem Kotsch und Plock und andere gehörten, haben Christian und der Henrik Ulrich und ich versucht, nochmal eine Diskussion zur Aufarbeitung in Gang zu bringen. Aber man hat sich dem verweigert, man war nicht bereit, das zu machen. Dann hat ein gläubiger Epidemiologe aus Bayern, ein Amtsarzt, versucht, nochmal eine Podiumsdiskussion zwischen Wilfried Plock und mir zustande zu bringen. Ich war natürlich gerne dazu bereit, aber es ist leider nicht zustande gekommen, weil mein Gegenüber nicht wollte und Michael Kotsch wollte auch nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, dann benennt doch irgendjemand sonst, der bereit ist zu diskutieren. Und es hat sich leider keiner gefunden. Also da fragt man sich, wer ist da in einer sich selbst verstärkenden Parallelgesellschaft und wer nicht. Und wir haben bislang auch keinerlei weitere Bereitschaft erkannt, über diese Phase noch einmal sich Rechenschaft abzulegen und zu fragen, was wir möglicherweise daraus würden lernen können. Zwei Beispiele von zeitgeschichtlicher Herausforderung, die von verschiedenen Protagonisten in sehr unterschiedlicher Weise beantwortet wurde. Das zeigt, wie sehr wir uns jetzt damit auseinandersetzen müssen. Denn das Problem, was sich im Kontext der Corona-Maßnahmen zeigte, kann ja jederzeit in einer anderen Gestalt wieder auftreten. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, so jetzt einmal den Schweiß von der Stirn gewischt und damit ist die Sache vorbei. Und deswegen haben Christian Rosenberg und ich zusammen mit unseren Brüdern, die das mit auf den Weg gebracht haben, auch gesagt, wir werden den ACCH, den Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe, nicht auflösen, weil wir vor so vielen Herausforderungen stehen als Gemeinde Jesu, die gefordert ist, in der Öffentlichkeit Zeugnis zu geben, dass wir ihn brauchen. Und so haben wir etwa auch gestern einen Gebetstag anlässlich des Wahlsonntags durchgeführt. Ich versuche das zusammenzufassen. Der Biologe und Pharmakologe Stefan Hockerts hat dazu eine provokative These formuliert, nicht nur für die Christen, sondern für die Gesellschaft insgesamt. Aber ich fürchte, dass wir die christliche Szene davon nicht ausnehmen können. Er schrieb, alle denken, wenn sie den Film Schindlers Liste sehen, das ist ein Auszug aus diesem Film, alle denken, wenn sie den Film Schindlers Liste sehen, sie hätten in der Nazi-Zeit wie Oskar Schindler gehandelt. Covid hat gezeigt, dass die meisten Leute die Nazis unterstützen würden. Das ist die Erkenntnis aus diesen Beobachtungen. Und damit hebt Hockerts die beiden Vorgänge nicht auf eine Ebene, also Corona-Zeit und Nazi-Zeit. Er nimmt da keine Gleichsetzung vor, das sagen wir hier vorsichtshalber mit. Ich weiß nicht, wer das heißt, hört. Aber er vergleicht die Anfälligkeit von Menschen, und zwar in allen Systemen. Die Anfälligkeit, sich eher dem gesteuerten Druck der Masse zu fügen, als eine mutige Einzelposition zu beziehen. Und manche scheinen noch immer dem alten Staatsnarrativ zu folgen, auch wenn die Zeit ins Land geht. Etwa wenn Kotsch noch im März 2023, also da lag nun wirklich alles auf der Hand, in einem Chat bei YouTube seine alte Behauptung wiederholte, John MacArthur habe mit dem Aufenthalten des Gottesdienstes gegen Römer 13 verstoßen und würde noch heute das Wort Gottes verdrehen. Man muss sagen, inzwischen behauptet das ja nicht einmal mehr der Staat Kalifornien. Ja, dass die Grace Community Church gegen die Gesetze verstoßen habe, sondern im Gegenteil. Bereits im September 2021, also anderthalb Jahre, bevor Kotsch das immer noch behauptete, bereits im September 2021 wurde die Gemeinde rechtlich voll rehabilitiert durch Entschädigungszahlungen von $400.000 für Verfahrenskosten und $400.000 für Anwaltskosten. Das hätten wir uns als Gemeinde auch gewünscht, aber wir wollen nicht undankbar sein. Gut. Das heißt, während von säkularer Seite der Gemeinde längst Recht gegeben wurde, behauptet anderthalb Jahre später ein evangelikaler Bruder aus Deutschland noch immer, MacArthur hätte Römer 13 verdreht und sich am Staat Kalifornien vergangen. Das ist nur noch als bizarr zu bezeichnen. Also zwei Beispiele, die etwas zeigen vom Furor der christlichen Zeitgeschichte. Und nun kommen wir zum Schluss. Kurz zu einigen Folgerungen aus der Zeitgeschichte. Eine Gemeinde, die Christus folgt und um seinetwillen grundsätzlich die Obrigkeit achtet, muss immer mit dem Risiko leben, notfalls in Konflikt mit dem Staat zu geraten, dann nämlich, wenn der Staat seine Grenzen gegenüber der Kirche überschreitet. So wie es Stefan Kuhn vorhin in dem Vortrag sagte, die innere Logik von Römer 13 fordert, dass man jede Entscheidung prüft. Das hat der Jesus schon gesagt, du sollst Gott geben, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers. In Markus 12. Ja, da muss ich erst mal prüfen, was ist Gottes und was ist des Kaisers. Und als ich damals 2020 in der Debatte von einer reflektierten Unterordnung sprach, das genau meint das nicht, wir brauchen eine reflektierte Unterordnung, wurde das von dieser Seite hier, die ich schon zitiert habe, ja eher verhöhnt, wurde da in der Bibel von einer reflektierten Unterordnung gesprochen worden sein. Also schon der Jesus hat von dieser reflektierten Unterordnung gesprochen. Also, wir müssen sehen, wo überschreitet der Staat seine Grenze, und darum ging es jetzt auch in unserer baurechtlichen Auseinandersetzung, wo eine Versammlungsstättenverordnung auf unsere Kirchenräume angewendet werden soll, die nach Aussage der Versammlungsstättenverordnung selber nicht auf Kirchenräume angewendet werden darf. Kirchen haben eine bestimmte Sonderstellung durch die Verfassung, also Artikel 4. Also, Gott mehr gehorchen als den Menschen, und darum ist das Studium der Zeitgeschichte so gefährlich, weil es unser Gewissen zum Handeln in der Gegenwart treibt. Wir brauchen aber als Gemeinde diesen Mut, die Zeitgeschichte unserer eigenen Gemeinden während der letzten Jahre vor Gott sorgfältig zu studieren und im Licht seines Wortes zu evaluieren. Eben damit wir kommenden Herausforderungen mit Entscheidungen begegnen können. Darum geht es. Und wir werden uns für diese Entscheidungen, die wir treffen, und wir werden uns aber auch für die Entscheidungen, die wir nicht treffen, vor dem Herrn verantworten müssen. Dietrich Bonhoeffer hat die eklatante Entscheidungsschwäche wichtiger Gremien der bekennenden Kirche seinerzeit bitter beklagt. Er hat gesagt, viele haben immer gesagt, es muss erst das noch passieren und das muss noch abgewartet werden. Und er sagt, oft haben sie so lange gewartet mit dringend notwendigen Entscheidungen, bis sie nicht mehr entscheiden konnten. Und das ist die große Frage, der wir uns immer wieder gegenüber sehen. Und Entscheidungen zu treffen bedeutet auch, immer ein gewisses Risiko auf sich zu nehmen. Wer jedes Risiko vermeiden will, hätte Stefan Kohn jedes Risiko vermeiden wollen, hätte er sein Paper nie geschrieben. Und deshalb ist mir immer wieder ein Trost, was der Apostel Paulus im Philipper, aber auch ein Ansporn, nicht nur ein Trost, sondern auch ein Ansporn, was der Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 30 über seinen lieben Mitarbeiter Epaphroditus geschrieben hat. Philipper 2, Vers 30, und damit will ich jetzt auf die Zielgerade meiner Ausführungen kommen. Da schreibt er über Epaphroditus, Philipper 2, Vers 30, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Und der Begriff, den Paulus hier verwendet als Partizip, er hat sein Leben nicht geschont, er hat sein Leben gering geachtet, Paraboloiomai ist ein Hapax Legomenon, das heißt ein Begriff, der nur hier an dieser Stelle im Neuen Testament steht. Ein ganz auffälliger Begriff. Er hat sein Leben gering geachtet, Paraboloiomai. Das heißt, er hat seine eigene Sicherheit, seine eigene Unangetastetheit, seine Etabliertheit, seine Unversehrtheit nicht als höchstes Gut angesehen, sondern er war bereit, das für Jesus und seine Gemeinde zu riskieren. Luther übersetzt, er hat sein Leben nicht geschont, um mir zu dienen. Und wörtlich könnte man das übersetzen, ist jetzt ganz interessant, er hat sich waghalsig verhalten. So kann man das eigentlich übersetzen, er hat sich waghalsig verhalten, und Paulus lobt das ausdrücklich. Also, Epaphroditus war kein Spieler, er war kein Hasardeur, er hat nicht gezockt, er war kein unreifer Abenteurer. Es gibt, liebe Geschwister, ein verantwortetes Risiko, das wir um Jesu Willen eingehen müssen, wenn es von der Sache her geboten ist. Es gibt ein reifes Risiko. Als Luther vor den Reichstag in Worms hintrat und sagt, ich bin nicht bereit zu widerrufen, was mir von der Heiligen Schrift als klare Wahrheit offenbart ist. Da war das ein reifes Risiko. Als Johann Hesse auf dem Marktplatz, wo war das, in Verden, ne? Hintrat, um sich in der Corona-Situation zu bekennen, da war das ein Risiko. Ihr habt ja auch die Prügel dafür bekommen. Aber es war ein reifes Risiko. Bonhoeffer mit seinem berühmten Radiovortrag, man kann das nicht so hundertprozentig genau datieren, was jedenfalls im Umfeld der Machtergreifung Hitlers, 1933 im Januar, als er das Führerprinzip kritisiert hat und sagte, Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes. Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes. Da war das ein reifes Risiko. Und ja, wäre Epaphroditus vorsichtiger gewesen, wäre er wahrscheinlich nicht in eine so bedrohliche Situation gekommen, wie er dann kam. Das ist die Logik von Vers 30. Aber ihm blieb um Jesu Willen gewissensmäßig keine andere Wahl. Und das brauchen wir grundsätzlich. Und das ist eine ganz wichtige Lehre, die wir aus der Zeitgeschichte mitnehmen müssen, wenn wir vorbereitet sein wollen. Wir brauchen eine heilige, eine geheiligte Risikobereitschaft, die Jesus mehr liebt als unsere Absicherung und die darum nicht leichtsinnig wird, aber im Zweifelsfall fröhlich riskiert, woran sich der natürliche Mensch so gern klammert. Unsere Reputation, unser Ansehen, unser Geld, unsere Freunde, unsere private Ruhe, unser gesellschaftliches Standing, unseren Job, unsere Gesundheit, im Extremfall unser Leben. Und deswegen ist es so gut, dass die Bibel uns wirklich ermutigende Vorbilder einer geheiligten Risikobereitschaft liefert. Die Freunde Daniels, die sich weigern, vor dem Götzenbild zu knien. Die Königin Esther, die bereit ist, gegen das geltende Gesetz zum König hineinzugehen und der wir diesen herrlichen Satz einer gläubigen Risikobereitschaft verdanken, als sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Esther 4, Vers 16. Die Apostel, die einfach weiter predigen, obwohl die Machthaber ihnen das verbieten wollen und die das denen auch deutlich ins Gesicht sagen, wir werden weiter predigen. Apostelgeschichte 5, 29. Wir werden weiter predigen. Glaub nicht, dass wir schweigen. Oder auch Cyprian, Bischof der Kirche in Afrika, mit dem ich jetzt schließe, als im Jahr 252 die Stadt Karthago im Norden Afrikas von einer wirklich schlimmen Seuche heimgesucht wurde. Und die Heiden eine solche Angst vor Ansteckung hatten, dass sie sich sogar weigerten, die Körper ihrer Toten anzufassen, nur um sie zu beerdigen. Die Heiden haben sich geweigert. Aber da bewährte sich Cyprian, der Bischof der christlichen Kirche, als ein risikobereiter Kämpfer. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern wagte Cyprian unter wirklicher Gefahr das, wozu die offiziellen vermeintlichen Kirchenvertreter Deutschlands nicht einmal unter den komfortablen Bedingungen der Corona-Zeit bereit waren. Nämlich, die Christen pflegten die Kranken. Die Christen waren den Sterbenden nahe, die Christen begruben Tausende Verstorbener. Und dieses stille, aber machtvolle Zeugnis christlicher Risikobereitschaft tat dann seine Wirkung unter den vormals feindseligen Zeitgenossen und öffnete den Christen manche Türen, um den Menschen Jesus zu bringen. Und dieses stille, aber machtvolle Zeugnis christlicher Risikobereitschaft, ja, das können wir auch ein Stück weit aus dem Umfeld unserer Gemeinde mit dankbarem Herzen bezeugen. Gerade in der Corona-Zeit durften viele Menschen verstehen, dass der Glaube an Jesus eine Hilfe war, die komplizierten Zusammenhänge besser einzuordnen. Ist auch interessant im Gespräch mit Heiden. Ich habe noch manche ganz wertvolle Kontakte zu wunderbaren Heiden, die in dieser Zeit sehr viel Mut bewiesen und wo sehr spannende Kontakte und zum Teil auch Freundschaften entstanden sind. Stefan Kohn kennt auch einige von denen, die gefragt haben, einerseits, wo waren die Kirchen in dieser Situation? Und die sehr hellhörig dafür wurden, wenn wir sagten, dass wir aufgrund unserer festen Bindung an das Wort Gottes gerade diese Situation besser durchschauen konnten. Und dies führte bei manchem dazu, dass er anfing, die Bibel zu lesen. Hockerts ist ja ein Beispiel. Wir wissen von Menschen, die in dieser Zeit zu Jesus gefunden haben und in unsere Gemeinde kamen. Also, warum müssen wir der vorigen Zeiten gedenken, um unsere Zeiten zu verstehen und unserer Herde Orientierung zu geben und um Christus fröhlich darin zu bekennen? Vielen Dank.